NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz, guten Abend und willkommen. Der Überblick zunächst über unsere wichtigsten Themen. Noch ist alles offen. Vor dem Opel-Gipfel morgen im Kanzleramt wird fieberhaft verhandelt. Koalition will Unternehmen in der Krise steuerlich entlasten. Darüber werden wir berichten. Nordkorea testet weitere Raketen. Dazu auch unser Kommentar sowie Kritik am Umgang mit den Stasi-Akten in der Bürtler Behörde hält an. Vor allem heute, denn heute hat das Amt seinen Tätigkeitsbericht vorgelegt. Die Zukunft von Opel steht auf dem Spiel. Noch bevor die amerikanische Opel-Mutter General Motors zum Ende der Woche in die Insolvenz gehen könnte, will Berlin seine Positionen im Wettstreit der drei potenziellen Investoren festzurren. Die deutsche Entscheidung soll morgen fallen und dann an die US-Regierung übergeben werden. Denn am Ende wird in Washington der Daumen für den Autobauer in Rüsselsheim nach oben oder unten gehen. Also heute in Berlin jagte ein Gesprächstermin den nächsten. Die drei Übernahmeinteressenten Fiat, Magna und Ripplewood warben heute noch einmal für ihr Konzept. Rüdiger Becker zum Stand der Dinge.
Termine bei der Kanzlerin, beim SPD-Kanzlerkandidaten oder beim Bundeswirtschaftsminister sind nicht leicht zu bekommen. Aber wenn man als möglicher Opel-Investor vorspricht, findet sich immer eine Lücke in den vollen Terminkalendern. Fiat-Chef Sergio Marchionne konnte heute mit allen dreien sein Konzept für die Rettung von Opel diskutieren. Aber zumindest den Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg hat er noch nicht auf seiner Seite.
Es gibt kein Unternehmen, das sich bei uns beworben hat, das nicht Fragezeichen aufwerfen würde. Aber es gibt manche Beschreibungen von Unternehmen, die auch an der Wahrheit schon himmelschreiend weit vorbeigehen. Und der Eindruck von Fiat war heute ein seriöser, kein schlechter, und aber auch einer, der auch für uns mit Nachbesserungen noch zu versehen ist. Und auf die hoffen wir in den nächsten Stunden.
Morgen Abend soll in einem Spitzengespräch, zu dem die Bundeskanzlerin einlädt, die deutsche Position festgeklopft werden. Entscheiden kann auch die hochkarätige Ministerrunde nichts Endgültiges. Denn nichts geht ohne das Einverständnis des amerikanischen Mutterkonzerns General Motors. Und falls der, wie zu befürchten ist, in den nächsten Tagen in die Insolvenz geht, ohne die Zustimmung der amerikanischen Regierung. Deshalb weiß auch Minister zu Guttenberg, dass jede frühe Festlegung auf einen Verhandlungspartner die eigene Position schwächt.
Manchmal ist es ja so, wenn man nur noch mit einem verhandelt, dass man in dem Sinne natürlich auch ganz anderen Forderungen ausgesetzt sein kann. Und das wollen wir auch vermeiden.
Die sozialdemokratische Seite in der Koalition, die das Ohr auch näher an der Opel-Belegschaft hat, misstraut dem Fiat-Konzept noch. SPD-Fraktionschef Peter Struck, der zwar nicht direkt zu den Unterhändlern gehört, warnte heute noch einmal davor, dem Mitbewerber Magna abzusagen. Vor allem, weil es um die Sicherung von Arbeitsplätzen geht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Konzept von Fiat diesen Kriterien entspricht. Ich weiß, dass Magna die Vorstellung, Bochum deutlich zu reduzieren, inzwischen korrigiert hat. Insofern gehe ich davon aus, dass ein Magna-Konzept wohl eher das Beste ist, das wir zu entscheiden haben.
Zumindest Wirtschaftsminister zu Guttenberg will aber auch nicht ausschließen, dass noch die Möglichkeit, Opel in die Insolvenz zu schicken, in Betracht kommt. Das muss nicht das Ende für den Autokonzern bedeuten. Auch nach einer Insolvenz wäre es denkbar, dass die vier deutschen Opel-Standorte und somit auch viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das sei nicht nur als taktische Drohgebärde zu verstehen, sagt der Minister, um die drei Anbieter zu weiteren Zugeständnissen zu bewegen.
Ich wäre vorsichtig, in dieser sehr ernsten Lage, über taktische Elemente zu sprechen. Wir müssen alle Optionen weiterhin auf dem Tisch behalten und dazu gehört auch eine Planinsolvenz.
Soweit der Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg. Aus Rüsselsheim gibt es nun auch neue Nachrichten. Dort hat sich der Opel-Betriebsrat nun ganz klar für einen der drei Bieter ausgesprochen, für den kanadisch-österreichischen Autozulieferer Magna nämlich. Gute Nachrichten für Unternehmen kommen heute auch aus Berlin. In der Krise will die Große Koalition Firmen steuerlich entlasten. Insgesamt soll das Paket etwa 3 Milliarden Euro umfassen und ist bis auf Änderungen bei der Mehrwertsteuer auf 2 Jahre beschränkt. Alle wissenswerten Einzelheiten hat nun Michael Weidemann.
Vor 2 Jahren erst änderte die Koalition die Unternehmenssteuern. Doch die Reform, die mehr Gerechtigkeit schaffen und Steuerverlagerungen ins Ausland vermeiden sollte, bringt manche Betriebe in massive Schwierigkeiten, klagten bald darauf die Wirtschaftsverbände. Zuletzt schlossen sich auch CDU und CSU der Kritik an dem eigenen Gesetz an und brachten jetzt die Sozialdemokraten dazu, einige Nachbesserungen mitzutragen, wie CSU-Landesgruppenchef Peter Ramsauer feststellt.
Wir konnten unseren Koalitionspartner SPD davon überzeugen, dass in der Unternehmenssteuerreform Regelungen enthalten sind, die krisenverschärfend sind. Solche Mechanismen müssen natürlich sofort korrigiert werden. Das tun wir mit diesen neuen Verabredungen.
Im Einzelnen soll über einen Zeitraum von 2 Jahren die sogenannte Zinsschranke gelockert werden. Die Unternehmen können dann Schulden nicht mehr nur in Höhe von bis zu 1, sondern bis zu 3 Millionen Euro von der Steuer absetzen. Beim Kauf eines anderen Unternehmens können die Verluste des einen mit den Gewinnen des anderen Betriebes verrechnet werden. Und Kleinbetriebe müssen ihre Umsatzsteuer nicht mehr an das Finanzamt zahlen, bevor das Geld bei ihnen eingegangen ist, so SPD-Fraktionschef Peter Struck.
Wir haben eine Korrektur durchgeführt, die vor allen Dingen dafür sorgen soll, dass Unternehmen nicht vorher schon die Mehrwertsteuer abführen müssen an den Staat, bevor der Käufer die Rechnung bezahlt hat. Das ist eine Maßnahme, die nicht zu massiven Einnahmeausfällen führt, weil später kommt das Geld dann dazu.
Während hier nur eine Verlagerung der Steuerzahlung eintritt, bringen die anderen Erleichterungen dem Staat erhebliche Einbußen. Die Summe von 3 Milliarden Euro wollen zwar nicht alle Politiker der Koalition so bestätigen, doch die Schulden des Bundes werden steigen, bestätigt SPD-Fraktionsvize Joachim Poss, weshalb für seine Fraktion auch das Ende der Möglichkeiten erreicht sei.
Es gab bei unserem Koalitionspartner noch weitergehende Vorstellungen von Entlastungen, die wir aus finanziellen Gründen so nicht mitgemacht haben.
Doch in Zeiten der Krise kann auch eine höhere Neuverschuldung des Staates kein Argument sein, auf Steuererleichterungen für die Wirtschaft zu verzichten, meint der CDU-Haushaltsexperte Steffen Kampeter.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir alles tun, damit die Liquidität in den Unternehmen nicht austrocknet. Das bedeutet nämlich ganz konkret Arbeitslosigkeit und hohe Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Deswegen war das, was die Koalition jetzt gemeinsam vorschlägt, nichts anderes als ein Mittelstandsförderungsprogramm, was in der Krise notwendig und richtig ist.
Die Koalition also ist zufrieden und auch aus den Wirtschaftsverbänden kommen erste positive Rückmeldungen. In den Augen der Liberalen dagegen geht die Reform der Reform nicht weit genug. Als völlig unzureichend bezeichnet sie der FDP-Fraktionsvize Karl-Ludwig Thiele.
Steuererleichterungen in der Krise zumindest für die Unternehmen, das waren Informationen von Michael Weidemann aus Berlin. Nordkorea provoziert weiter. Allen Sanktionen, Resolutionen und Warnungen zum Trotz hat das kommunistische Regime heute offenbar 2 weitere Kurzstreckenraketen abgeschossen. Erst gestern erschütterte ein unterirdischer Atomtest die Region und war danach vom Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilt worden. Pyongyang lässt sich indessen davon nicht beeindrucken. Die Nachbarn Südkorea und Japan diskutieren nun über Nachrüstung, während die Vereinten Nationen über eine Verschärfung der Sanktionen nachdenken. Hans-Günter Kraut informiert über die Lage.
Nordkorea hat schon den nächsten Eskalationsschritt ergriffen, möglicherweise eine Reaktion auf die einstimmige Verurteilung seines Atomtests durch den UNO-Sicherheitsrat, mit der Pyongyang gerechnet haben muss. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap hat Pyongyang am Dienstag 2 weitere Kurzstreckenraketen abgefeuert. Nordkorea hatte bereits am Montag parallel zum Atomtest nach Angaben der südkoreanischen Regierung 3 Kurzstreckenraketen gezündet. In Tokio sprachen Militärexperten davon, dass es sich bei den Raketentests auch um eine klare Botschaft an die USA handle, sich mit seinen Flugzeugen und Schiffen von Nordkorea fernzuhalten. Nordkorea will den Druck auf die USA und den Weltsicherheitsrat aufrechterhalten. Pyongyang werde sein nukleares Abwehrarsenal weiter verstärken, hatte der nordkoreanische UNO-Botschafter Park noch vor der Dringlichkeitssitzung unmissverständlich erklärt. Die Verurteilung des nordkoreanischen Atomtests durch die Mitglieder des Weltsicherheitsrats war einstimmig. Nach einer noch am Montag einberufenen Dringlichkeitssitzung hatte der russische UNO-Botschafter Tschurkin als Präsident des Gremiums nach der nur 40-minütigen Sitzung den Konsens bekannt gegeben.
The members of the Security Council voiced their strong opposition to and condemnation.
Tschurkin betonte, dass die nukleare Explosion ein klarer Verstoß gegen Resolution 1718 von 2006 sei, die der Rat als Reaktion auf Nordkoreas erste Atombombe verabschiedet hatte. Diese Resolution verbietet Nordkorea alle Aktivitäten im Rahmen seines Raketen- und Atomprogramms. Nordkorea habe nicht nur gegen die Ratsresolution verstoßen, sondern auch gegen das Abkommen zur Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen und den Teststoppvertrag. Jede Handlung, die diese beiden Abkommen unterhöhlt, sei ernst zu nehmen und verdiene eine klare Antwort. Tschurkin kündigte an, dass sich der Rat unverzüglich an die Ausarbeitung einer neuen Resolution machen werde. Es sei aber noch zu früh, Einzelheiten bekannt zu geben.
The US thinks that this is a grave violation of international law.
Die amerikanische UNO-Botschafterin Rice gab sich zuversichtlich, dass die Resolution in kürzester Zeit verabschiedet werden könne. Die US-Regierung halte den Test für eine ernste Verletzung internationalen Rechts und eine Bedrohung von Frieden und Sicherheit in der Region und der ganzen Welt, sagte die UNO-Botschafterin. Daher würden sich die USA für eine starke Resolution mit starken Maßnahmen einsetzen. Am Dienstagmorgen meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass sich die fünfständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats sowie Japan und Südkorea bereits grundsätzlich auf eine neue Resolution geeinigt haben. Einzelheiten wurden nicht bekannt.
Alles in allem klare Botschaften. Also Nordkoreas Diktator Kim Jong-il zeigt sich selbstbewusst zum Erschrecken und Erstaunen von Gegnern und Verbündeten. In einem Atomteststopp zu bewegen, das scheint derzeit fast unmöglich. Hören Sie den Kommentar von Thomas Nehls.
So richtig überrascht zeigen sich in Expertenkreisen nur wenige. Allenfalls die Tatsache, dass selbst dem hauptsächlichen Finanzier und Förderer Nordkoreas, der Volksrepublik China, genauere Absichten und die nächsten nuklearen Handlungen der Kim Jong-il-Diktatur ein Rätsel zu sein scheinen, gibt zu ernsten Sorgen Anlass. Ansonsten sprach in den vergangenen 15 Jahren vieles dafür, dass sich die Machthaber in Pyongyang trotz ihres Daseins als größtenteils selbstverschuldetes Armenhaus der Weltgemeinschaft von derselben bedroht gefühlt und deshalb und aus purer Prestigelust zum martialischsten Mittel militärischer Abschreckungsmaßnahmen gegriffen haben. Zur Atombombe, deren Entwicklung nun nach einem unzureichenden Teilerfolg vor 3 Jahren mit einer Sprengkraft, vergleichbar der von Hiroshima und Nagasaki, eine wesentliche Etappe genommen hat. Historisch angebracht und dennoch müßig, jetzt nachzuvollziehen, was seit 1994 in Strategiediskussionen von Washington bis Tokio über China, Russland und Südkorea beziehungsweise an jenen vorbei und später in den sogenannten Sechsergesprächen an Verhandlungstischen falsch gelaufen ist. Fakt ist, einmal mehr wurde ein kleines Land nicht wirklich ernst genommen und nur als Figur auf dem Schachbrett geopolitischer Großinteressen hin und her geschoben. Da schon in Moskau und Peking Pyongyang, um eine Wiedervereinigung der beiden Korea zu verhindern und bremsen bei diesen Versuchen, die UNO aus. Und da wird die Welt einmal mehr aus Washington nicht schlau. Präsident Obama hat es zwar nicht, wie sein Vorgänger Bush, dabei belassen, Kim Jong-il der weltweiten Terrorförderung zu bezichtigen, aber ihn bis dato eben auch nicht als Gesprächspartner auf Augenhöhe akzeptiert. Die Nichtmitglieder des Atomwaffensperrvertrages Pakistan, Indien und Israel, die gleichwohl über hunderte von Sprengköpfen verfügen, hinzunehmen und wie im Fall von Neu-Delhi auch noch aufzupäppeln und selbst das von der UNO in den 90er Jahren beschlossene, umfassende Verbot von Nuklearversuchen bis heute nicht zu ratifizieren, verträgt sich schwerlich mit der Verurteilung der nordkoreanischen Atomwaffentests. Das Fiasko in Fernost könnte Gelegenheit bieten, Obamas Frühlingssehnsucht von vor ein paar Wochen, die nach einer atomwaffenfreien Welt Formen annehmen zu lassen. Ran an die Vorarbeit. Die Vorlagen für die Ratifizierung längst ausgehandelter Abkommen sind schnell geschrieben. Die Einladungen für die nächste Runde atomarer Abrüstung auch. Auch wissen Fachleute, je mehr Länder Kernwaffentests durchführen, desto mehr steigen die Chancen, dass diese in die falschen Hände geraten könnten. Deutschland und andere Nichtbesitzer nuklearer Bestände stehen im Übrigen alles andere als außen vor. Gerade als Mitglieder des Nicht-Weiterverbreitungsvertrages sind sie der Garant für Glaubwürdigkeit und könnten, worum sich in Berlin Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier seit kurzem verstärkt bemüht, den Gegenkurs steuern und bei dieser Gelegenheit Teheran gleich mit überzeugen.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info heute war der Autor Thomas Nehls. Der Termin war natürlich zufällig gewählt, aber was liegt näher, als dass sich deutsche Friedensforscher mit der brisanten Lage in Nordkorea beschäftigen? So war es heute in Berlin bei der Vorstellung des Friedensgutachtens 2009 von 5 deutschen Instituten für Friedens- und Konfliktforschung. Das Gutachten hatte über Nordkorea hinaus leider wieder vieles andere anzumahnen. Die Lage in Afghanistan zum Beispiel, in Somalia auch. Und es ging um die Grundsatzfrage, wie man Kriege beenden könne. Dirk Müller weiß mehr.
Sehr optimistisch sind die Friedensforscher nicht, welche Möglichkeiten es gibt, Nordkoreas Atomprogramm zu stoppen. Andreas Heinemann-Grüder vom Internationalen Bonner Konversionszentrum.
Man muss natürlich sehen, dass dieses nordkoreanische Regime ein hochgradig autistisches, pathologisches Regime ist, das sich weitgehend gegenüber dem Druck der internationalen Gemeinschaft abschottet. Und insofern sind die Einwirkungsmöglichkeiten auf ein quasi stalinistisches Regime außerordentlich begrenzt.
Dennoch müssten gefasste Beschlüsse folgerichtiger umgesetzt werden, etwa die von den Vereinten Nationen beschlossenen Sanktionen. Hier stehen vor allem China und Russland in der Kritik der Friedensforscher. Außerdem könne der Westen glaubwürdiger gegen das nordkoreanische Atomprogramm argumentieren, wenn die USA endlich das Teststopp-Abkommen unterschreiben und auch Indien und Pakistan den Nichtverbreitungsvertrag akzeptieren. So würden doppelte Standards vermieden. Hauptthema des Friedensgutachtens 2009 ist die Frage, wie man Kriege beenden kann, etwa in Afghanistan. Weitere Truppen könnten dieses Ziel nicht erreichen. Entscheidend sei der Aufbau staatlicher Strukturen, vor allem bei Polizei und Justiz. Doch dafür fehle bislang eine Strategie, kritisieren die Friedensforscher. Auch bei der Bekämpfung der Piraterie verlasse man sich zu sehr auf militärische Reaktionen. Wichtiger sei es, gegen deren Ursachen etwas zu unternehmen, vor allem gegen die negativen wirtschaftlichen Folgen der Überfischung der somalischen Gewässer und des Versenkens von Giftmüll in dieser Region. Schließlich erwarten die Friedensforscher eigene europäische Abrüstungsinitiativen. Das Ende der Ära Bush eröffne neue Chancen, die genutzt werden müssten.
Soweit der Bericht von Dirk Müller. Die Aktivitäten der DDR-Staatssicherheit im Westen, sie seien nicht ausreichend erforscht worden. So lautet der Vorwurf, den sich Marianne Birtler in diesen Tagen gefallen lassen muss. Sie ist die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und ihre Behörde verwaltet jene brisanten Akten. Und doch war es ein Zufall, der jetzt die neuen Erkenntnisse über den Mord am Studenten Benno Ohnesorg im Jahr 1967 an die Öffentlichkeit brachte. Warum so und warum erst jetzt, monieren die Kritiker. Heute legte Marianne Birtler den Tätigkeitsbericht ihrer Behörde vor und stellte sich auch dieser Frage. Aus Berlin, Sabine Henkel.
Marianne Birtler wirkt ganz ruhig. Sie weiß, dass die große Aufmerksamkeit nicht ihrem Tätigkeitsbericht gilt. Es ist der Fall Kuras, der all die Journalisten hergelockt hat. Der Ex-Polizist, der 1967 Benno Ohnesorg erschoss, war Stasi-Spitzel. Nicht die Birtler-Behörde, sondern ein Zufall hat das ans Licht gebracht. Ein Skandal? Marianne Birtler winkt ab.
Diese Unterlagen, die in all den Jahren zugänglich waren, sind einfach nie angefragt worden.
Es gibt sie nämlich, die Akte Karl-Heinz Kuras. Sie steht zwischen all den anderen in der Birtler-Behörde, die hintereinander gestellt eine Länge von 160 Kilometern ergeben. Längst sind noch nicht alle erschlossen, wie Birtler sagt. Ihre Behörde beschäftigt sich vorrangig mit den Akten, die nicht für jedermann einsehbar sind. Die Akte Kuras gehört nicht dazu. Sie ist frei zugänglich. Das heißt, auf Antrag darf sie durchgeblättert werden.
Die Frage, wer IM war, das können Sie beantragen, das kann jeder Wissenschaftler beantragen. Wenn Sie die Akte Kuras beantragt hätten vor einem Jahr, hätten wir sie Ihnen selbstverständlich gegeben.
Nur ist kein Journalist und auch kein Wissenschaftler auf die Idee gekommen, dass Kuras für die Stasi spioniert haben könnte. So schlummerte seine Akte all die Jahre im Archiv. Marianne Birtler vermutet, dass das Interesse an der Westberliner Polizei jetzt größer werden könnte. Gab es weitere Stasi-Spitzel in ihren Reihen? Es ist nicht auszuschließen. Schließlich ist seit Jahren bekannt, dass etwa 6000 Bundesbürger für die Stasi spioniert haben. Das allgemeine Interesse an diesem Teil der deutschen Geschichte lässt nach, sagt Marianne Birtler.
Nach wie vor wissen viel zu viele Menschen viel zu wenig über das politische System der DDR.
Deshalb informiert die Birtler-Behörde vor allem in den alten Bundesländern über die Methoden des Ministeriums für Staatssicherheit. Werbung auch in eigener Sache, denn immer wieder kommt die Frage auf, wird die Behörde überhaupt noch gebraucht?
Ich glaube, dass es ohne unsere Arbeit noch viel trauriger aussehe.
Abgesehen davon, dass die Behörde auch noch viel zu tun hat. Archivarbeit vor allem. Im letzten Jahr haben 83.000 Privatpersonen um Akteneinsicht gebeten. Auch Ämter und Wissenschaftler bitten um Unterstützung. Marianne Birtler wird nicht müde, ihre Mitarbeiter zu loben und auch in Schutz zu nehmen. Dass die Kanzlerin die Behörde für Stasi-Unterlagen als wichtig und weiterhin notwendig bezeichnet hat, zitiert Birtler gern.
Meine Mitarbeiter und ich, wir sehen das ganz ähnlich und haben uns über dieses Votum deshalb sehr gefreut.
Marianne Birtler, die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, in einem Bericht von Sabine Henkel. Mein Leben plötzlich abhängig von Maschinen? Wie kann ich noch über ein würdiges Lebensende entscheiden, wenn ich nicht mehr bei Bewusstsein bin? Fragen, die jeden wahrscheinlich schon einmal bewegt haben, seit der medizinische Fortschritt Lebensverlängerung auf hohem Niveau möglich macht. Von Lebensqualität ist da oft nicht die Rede. Patientenverfügungen sollen in guten Zeiten Vorsorgen helfen, doch juristisch bleiben viele Fragen offen. Seit Jahren versucht der Bundestag, einen angemessenen Kompromiss in ein Gesetz zu verwandeln. Am kommenden Donnerstag sollte zwischen 4 Anträgen abgestimmt werden, doch nun steht die Entscheidung wieder auf der Kippe. Quasi in letzter Minute gibt es Streit um Formalien. So wurde die Abstimmung auf Wunsch der SPD abgesetzt. Ob es vor den Bundestagswahlen doch noch zu einer Regelung kommt, ist fraglich. Bettina Altenkamp nun über Gewissensfragen und Tagesordnungen.
Unionsfraktionsvize Wolfgang Bosbach steht, zusammen mit weiteren Abgeordneten, für einen der 4 eingebrachten Entwürfe und gibt freimütig zu.
Das ist ein suboptimaler Eindruck, den man hinterlässt, wenn eine wichtige bioethische Frage zunächst einmal im Geschäftsordnungsgestrüpp debattiert wird. Deswegen wäre uns die Sachdebatte und die Abstimmung, so wie sie geplant war, am liebsten.
Nur, es gab bislang noch gar keinen richtigen Plan, jedenfalls keinen, mit dem alle Antragsteller zufrieden wären. Wichtig ist nämlich auch, welcher Antrag an welcher Stelle zur Abstimmung kommt. Als Faustregel gilt, der Antrag, über den als letztes abgestimmt wird, der hat die besten Chancen durchzukommen. Denn dem schließen sich erfahrungsgemäß auch die Abgeordneten an, deren Anträge zuvor gescheitert sind. Genau dieses Verfahren hat die Union vorgeschlagen. Doch damit würde als erstes über den vom SPD-Abgeordneten Joachim Stünker initiierten Antrag abgestimmt. Er hätte somit nur wenig Chancen. Stünker wittert formale Trickserei und will sich nicht übervorteilen lassen.
Wir haben jetzt 3 Anträge aus der Unionsfraktion, die alle 3 dazu da sind, weil man sich in eigenen Reihen nicht verständigt hat, sozusagen. Schichtet man im Ergebnis ab, in der Hoffnung, dann zu gar keinem Ergebnis zu kommen, was man ja im Grunde will. Man will ja im Grunde keine Regelung haben. Das ist ja im Grunde die Intention bei der Union, seitdem wir über das Thema mit Ihnen reden.
Und darauf will sich Stünker, wollen sich auch die 200 Unterstützer seines Antrags nicht einlassen. Fast 6 Jahre Debatte, die dann darauf hinauslaufen soll, dass alles beim Alten bleibt, gar keine Regelung kommt. Stünkers Vorschlag lautet, die Abgeordneten sollten nicht nacheinander, sondern vielmehr gleichzeitig über alle Anträge abstimmen. Die beiden mit den meisten Stimmen würden dann erneut zur Abstimmung gestellt. Auch darauf wiederum wollen sich die Vertreter der anderen Anträge nicht einlassen. Nun soll das ganze Thema Mitte Juni erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden, in der Hoffnung, dass bis dahin eine Lösung für das Verfahren gefunden wird. Joachim Stünker ist da wenig optimistisch, aber...
Notfalls gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir im Deutschen Bundestag, bevor wir in die thematische Debatte gehen, dann den Deutschen Bundestag darüber befinden lassen, in welcher Reihenfolge er denn abstimmen möchte.
Also quasi eine umfangreiche Abstimmung über das eigentliche Abstimmungsverfahren. Vielleicht nicht gerade das beste Vorgehen bei einem so schwierigen Thema, aber für die meisten Abgeordneten scheint das immer noch besser, als gar keine Lösung zu finden. Denn immerhin, es geht um viel, nämlich um Rechtssicherheit für 9 Millionen Menschen, die bereits eine Patientenverfügung aufgesetzt haben.
Der Bericht von Bettina Altenkamp. Die Streiklust an deutschen kommunalen Kitas ist ungebrochen. Auch heute blieben in weiten Teilen Deutschlands die Kindergärten und Jugendämter geschlossen. Countdown für morgen, wenn Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften Verdi und GEW sowie den kommunalen Arbeitgebern beginnen. Heute beteiligten sich erstmals auch Erzieherinnen und Sozialarbeiter im Osten Deutschlands am Ausstand. Im Westen, in Wuppertal, erhöhte Verdi-Chef Frank Sirske auf einer Kundgebung den Druck auf die Arbeitgeber und drohte mit einer möglichen Fortsetzung der Streiks. Thomas Mau informiert.
Mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Mit dieser Forderung auf ihren roten T-Shirts sind heute allein 10.000 Erzieherinnen mit Bussen und Bahnen nach Wuppertal gereist. Dort hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zur zentralen Kundgebung aufgerufen. Auch die Remscheiderin Susanne Thalmann ist dem Streikaufruf gefolgt, um sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Seit 15 Jahren arbeitet sie in einer städtischen Kindertagesstätte unter immer schlechteren Voraussetzungen.
Früher konnte ich halt Projektarbeit mit meiner Kollegin machen, hatte Kinder von 3 bis 6 Jahren, circa um die 20. Und jetzt habe ich 25 Kinder mit Kindern unter 2 in der Gruppe und bin aber immer noch zu zweit. Im Moment fühle ich mich so eher als Putzfrau und als Kinderpflegerin. Kinderkrankenschwester. Ich bin die ganze Zeit am Wickeln, Boden wischen, Münder waschen und Essen ranschaffen und komme halt zu der Arbeit, die mich wirklich befriedigt, eigentlich viel zu wenig.
Susanne Thalmann ist eine von bundesweit mehr als 25.000 Erzieherinnen, Sozialarbeitern und Sozialpädagogen, die mit ihrem Streik den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen wollen. Erstmals waren heute auch in Ostdeutschland städtische Kindertagesstätten zeitweise oder ganztägig geschlossen. Weil wegen der schlechten Arbeitsbedingungen kaum noch junge Menschen im Osten als Erzieher arbeiten wollten, gab es unter anderem Streik in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Außerdem beteiligten sich Erzieherinnen in Hamburg, Stuttgart und in Bayern. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bildungsgewerkschaft GEW fordern für die insgesamt mehr als 220.000 Erzieherinnen im öffentlichen Dienst mehr Gehalt und einen sogenannten Gesundheitstarifvertrag, mit dem der Arbeitsschutz verbessert werden soll. Hauptredner in Wuppertal war der Verdi-Vorsitzende Frank Bsierske. Er kritisierte, dass die derzeitige Bezahlung den gestiegenen Anforderungen nicht mehr Rechnung trage.
Es kann nicht sein, dass für marode Banker hunderte von Milliarden Euro bereitgestellt werden und für die Bildung nicht Ausreichendes getan wird. Unsere Botschaft ist einfach und klar. Es kann nicht angehen, dass die Erwartungen an das, was im sozialen Erziehungsdienst geleistet werden soll, heavy sind. Die Bezahlung dafür aber light bleibt, Kolleginnen und Kollegen.
Mit einer besseren Bezahlung müsse der Erzieherberuf aufgewertet werden. Dafür treten alle Streikenden ein. Denn die Anforderungen und die Belastungen seien in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Bei den Tarifverhandlungen morgen geht es zunächst um eine neue Entgeltstruktur. Und dafür, so Verdi-Chef Bsierske, soll so lange gestreikt werden, wie es nötig ist.
Und die Agenturen melden, dass die Arbeitgeber sich verhandlungsbereit zeigen, auch in Gesundheitsfragen. Aber Genaues wollen sie uns nicht sagen. Soweit erstmal dazu der Stand der Dinge. Der Verfassungsgerichtshof von Nordrhein-Westfalen traf heute zwei klare Entscheidungen, um die es lange politischen Streit gegeben hatte. Beide handeln von der Kommunalwahl und können nun nicht mehr angefochten werden. Zum einen wird der endgültige Termin für die Wahlen der 30. August 2009 sein. Und zum anderen wird es bei Wahlen zum Oberbürgermeister oder Landrat keine Stichwahl mehr geben. Paul Elmar-Jöris über das Urteil und die Reaktionen.
Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen werden, wie von der schwarz-gelben Landesregierung geplant, am 30. August stattfinden. Der Versuch von SPD und Grünen, per Gerichtsurteil eine Zusammenlegung mit den Bundestagswahlen zu erreichen, ist im zweiten Anlauf gescheitert. Die Richter sahen die Gefahr, dass bei einer solchen Zusammenlegung kommunalpolitische Themen hinter den bundespolitischen Fragen zurücktreten. Deshalb sei die Terminfestlegung des Düsseldorfer Innenministers Ingo Wolf nachvollziehbar und nicht willkürlich. Wolf selbst sah sich durch das Urteil auf der ganzen Linie bestätigt.
Ja, es ist ein erfreuliches Ergebnis. Die Roten und Grünen sind jetzt gescheitert mit dem Versuch, politische Auseinandersetzungen vor das Verfassungsgericht zu treiben. Das ist ein klassischer Rohrkrepierer.
Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Helmut Stahl, sah die Kommunen als Sieger in diesem juristischen Grundsatzstreit.
Die Urteile sind ganz zweifelsfrei ein Sieg für die Kommunen. Es ist eine Bestätigung kommunaler Demokratie. Wir haben Recht bekommen mit unserem Beharren darauf, dass Kommunalwahlen Wahlen mit eigenem Gewicht sind.
Der Bund der Steuerzahler appellierte an die Landesregierung, trotz des Urteils die Kommunalwahlen mit der Bundestagswahl zusammenzulegen, denn zwei Drittel der Bürger seien für einen gemeinsamen Wahltermin, da dadurch Kosten in Höhe von 42 Millionen Euro gespart werden könnten. Außerdem billigte der Landesverfassungsgerichtshof in Münster die Abschaffung eines Stichentscheides bei der Wahl von Oberbürgermeistern und Landräten. Hier habe, argumentierten die Richter, der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum. Allerdings mahnten sie, die tatsächlichen Wahlverhältnisse im Auge zu behalten, ob das bestehende Wahlsystem den erforderlichen Gehalt an demokratischer Legitimation auch in Zukunft vermitteln könne. Wenn also durch das neue Wahlsystem die Wahlbeteiligung drastisch zurückgeht, kann sich nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes die Notwendigkeit einer erneuten Überprüfung ergeben. Die Opposition gestand heute in Düsseldorf ihr Scheitern ein. Das ist eine klare Niederlage, betonte die Fraktionsvorsitzende der Grünen Sylvia Lörmann und fügte an, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Die nordrhein-westfälische SPD-Chefin Hannelore Kraft betonte, ihre Partei respektiere die Entscheidung des Gerichts.
Aus unserer Sicht
ging es um die Überprüfung verfassungsrechtlicher Grenzen, wo wir klar der Meinung sind, diese Grenzen sind überschritten worden. Deshalb war für uns die Klage politisch geboten. Dennoch müssen wir jetzt akzeptieren, dass der Verfassungsgerichtshof verfassungsrechtlich sagt, dass dieser Termin derjenige ist, der auch stattfinden soll.
Sie kündigte an, zusammen mit den Grünen nach den nächsten Landtagswahlen das Kommunalwahlgesetz erneut zu ändern und den Stichentscheid wieder einführen zu wollen.
Soweit der Bericht von Paul Emma Jöris, soweit das Echo des Tages an diesem 26. Mai 2009. Im Namen des Teams verabschiedet sich Bettina Nutz.